Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Westliche Geheimdienste spähen Millionen Bürger weltweit vermutlich noch weit intensiver aus, als bisher bekannt war. Nicht nur die US-Amerikaner, auch die Briten sollen Internet und Telefon massiv überwachen. Der britische Geheimdienst, der im englischen Cheltenham sitzt, hat sich nach Informationen der Zeitung The Guardian Zugang zu mehr als 200 Glasfaserkabeln verschafft. Dies gehe aus Dokumenten des US-Computerspezialisten Snowden hervor, der bereits die amerikanische Datenüberwachung bekannt gemacht hat.
Auch die Briten lesen mit, das brachte der Guardian heute an den Tag. Möglicherweise noch intensiver als die USA. Und zwar von hier aus, dem Hauptquartier des GCHQ, dem britischen Abhördienst. Mehr als 600 Millionen Telefonate, E-Mails und Textnachrichten sollen hier täglich mitgeschnitten werden. Technisch werde dazu das Glasfasernetz angezapft, das Millionen privater Daten enthält, die der britische Geheimdienst dann, so der Vorwurf, bis zu 30 Tage speichert.
Wenn die Behauptungen zutreffen, werden ja direkt an Schnittstellen millionenfach Daten abgegriffen, gelesen, ausgewertet, verwertet. Das geht, wenn das zutrifft, über das hinaus, was uns so mit PRISM sehr besorgt gemacht hat.
Die Informationen kamen von dem US-Informant Edward Snowden, der sie dem Guardian übergeben hatte, bevor er nach Hongkong floh, wo er zwischenzeitlich in diesem Hotel gewesen sein soll. Die USA klagten ihn heute offiziell als Spion an.
Sollten die Vorwürfe sich als stichhaltig erweisen, käme das einer nahezu totalen Überwachung des europäischen Internet- und Telefonverkehrs gleich. Und das weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle. Die technischen Möglichkeiten zur Überwachung entwickeln sich derzeit so rasant, dass Politik und Gesetzgeber tatsächlich nicht mehr mitzukommen scheinen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem ein Porträt des US-Informanten Snowden. Deutschland und die Türkei sind im Streit über das Vorgehen Ankaras gegen Regierungskritiker um Entspannung bemüht. Außenminister Westerwelle sprach bei der Syrien-Konferenz in Doha mit seinem Amtskollegen Davutoğlu. Es seien in freundschaftlicher Atmosphäre aktuelle Fragen erörtert worden, hieß es. Dabei sei es auch um die Beziehungen zwischen EU und der Türkei gegangen. In Köln protestierten Zehntausende gegen den türkischen Regierungschef Erdogan.
Der Taksim-Platz ist überall und überall ist Widerstand, rufen sie. Zu Zehntausenden sind sie nach Köln gekommen, Türken und Deutsche, um ihre Solidarität mit der Protestbewegung zu zeigen, die in vielen türkischen Städten so brutal zusammengeprügelt wurde. Doch so einig sich die Teilnehmer in ihrer Kritik an der Erdogan-Regierung sind, in der Frage, ob die Bundesregierung die bevorstehende neue Runde von Beitrittsverhandlungen mit der EU blockieren soll, gehen die Ansichten weit auseinander.
Sie muss eine offene Tür lassen, aber sie muss auch ganz klar deutlich machen, dass der Ministerpräsident an seinen menschenrechtlichen Ansichten arbeiten muss und erst dann wieder Verhandlungen weitergeführt werden können.
Ich persönlich glaube, dass eine Aussage für einen Beitritt der Türkei auch den Respekt gegenüber den Menschen, die dort jetzt friedlich demonstriert haben und sich als Bürgergesellschaft gezeigt haben, möglicherweise ein wichtiges Zeichen auch wäre.
Am Rande einer Syrien-Konferenz in Doha bemühte sich der deutsche Außenminister derweil um Schadensbegrenzung. Doch auch ein Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen brachte noch keine Klärung.
Die Spannungen kann man nicht leugnen. Wir sind bemüht, sie aus der Welt zu schaffen. Und in jedem Fall ist eines entscheidend, dass der Dialog fortgesetzt wird.
Dabei hatten sich die beiden Außenminister erst vor 6 Wochen feierlich einen Neuanfang im deutsch-türkischen Verhältnis versprochen. Deutschland, so Westerwelle damals, werde sich in besonderer Weise für den Erfolg der EU-Beitrittsverhandlungen stark machen. Nun droht die nächste Runde ausgerechnet am deutschen Veto zu scheitern.
Vom Vorreiter zum möglichen Blockierer. Die deutsche Haltung erscheint nicht nur in Ankara, sondern auch bei manchen europäischen Partnern als Schlingerkurs. Es ist offensichtlich, dass sich die Bundesregierung schwer tut, eine einheitliche Haltung zum türkischen EU-Beitritt zu finden. Die europäische Entscheidung am Montag über den nächsten Schritt der Verhandlungen wird deshalb richtungsweisend sein.
Eine Woche nach der Räumung des Gezi-Parks in Istanbul sind am Abend erneut viele Menschen auf die Straße gegangen. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 Demonstranten aus. Sie versammelten sich auf dem Taksim-Platz, um gegen die konservativ-islamische Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu protestieren. Nach gut einer Stunde setzte die Polizei Wasserwerfer ein und versuchte, die Demonstranten von dem Platz zu vertreiben.
Die internationale Syrien-Kontaktgruppe hat Hilfen für die Rebellen in dem Bürgerkriegsland beschlossen. Bei einem Treffen im Emirat Katar vereinbarten die Minister aus 11 westlichen und arabischen Staaten, den Aufständischen nötiges Material und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Außenminister Westerwelle sagte, auch Deutschland wolle die Opposition weiter unterstützen, aber nicht mit militärischen Mitteln. Mit den Hilfen sollen die Rebellen vor der geplanten Friedenskonferenz gestärkt werden. Brasiliens Präsidentin Rousseff hat mit einer Fernsehansprache auf die massenhaften Proteste in mehr als 400 Städten reagiert. Sie sagte zu, über die Forderung der Demonstranten zu verhandeln und mehr Geld in die öffentliche Infrastruktur zu stecken. Zugleich verteidigte Rousseff die Milliardenausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Proteste gegen Korruption seien legitim, nicht jedoch Krawalle.
Mit Spannung haben die Brasilianer nach den tagelangen Großdemonstrationen auf eine politische Reaktion gewartet. Vergangene Nacht versprach die Präsidentin einen Pakt für Brasilien. Wir werden auf die Forderungen der Demonstranten eingehen und das öffentliche Verkehrssystem ausbauen. Wir werden Ärzte aus dem Ausland anwerben. Und wir werden die Gewinne der Ölproduktion in die Bildung stecken. Die politische Führung hat den Dialog angeboten und zur Einheit aufgerufen. Erleichterung bei vielen. Ich glaube, die Präsidentin hatte sich zuletzt zu weit von den Wünschen des Volkes entfernt. Aber diese Ansprache war richtig gut. Die Demonstrationen forderten ein besseres Bildungs- und Gesundheitssystem. Ich denke, diese Ansage nun ist sehr wertvoll. Ich glaube, das war eine demokratische Entwicklung. Nur auf den Vandalismus könnten wir verzichten. In der vergangenen Nacht gab es weitere Demonstrationen, aber vielerorts hat das nichts mehr mit der Protestbewegung zu tun. Randalierer in Zerstörungswut. Diese Gewalt verurteilt die Präsidentin klar, die in den 60ern selbst gegen die Militärregierung gekämpft hatte. Die Stimmen auf der Straße müssen gehört und respektiert werden. Aber wir können den Krach und die Grausamkeiten einiger Randalierer nicht akzeptieren. Die Botschaft der Straße sei friedlich und demokratisch, so die Präsidentin. Die Forderung, einen Kampf gegen die Korruption zu führen, nehme sie an. Für heute sind weitere Demonstrationen angekündigt, auch in Salvador, wo Brasilien in einer Stunde im Confed Cup auf Italien trifft.
Das Bundesverteidigungsministerium soll nur unvollständig über Abstürze von Drohnen informiert haben. Das geht laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung aus der Antwort auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Sie zeige, dass deutlich mehr Drohnen abgestürzt seien als bisher bekannt. Das Ministerium erklärte, die Liste umfasse auch Fälle, in denen Drohnen bei einer normalen Landung so beschädigt wurden, dass es sich nicht lohnte, sie zu reparieren. In Dienstleistungsbetrieben der deutschen Fleischindustrie könnten nach Einschätzung der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft jahrelang Steuern und Sozialabgaben hinterzogen worden sein. Wie der Norddeutsche Rundfunk erfuhr, hat die Behörde vor einigen Wochen eine Razzia bei 22 Beschuldigten veranlasst. In der Dokumentation Lohnsklaven in Deutschland, die das erste am Montag um 22.45 Uhr sendet, werden auch die Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter geschildert.
Das Gelände des Oldenburger Fleischbetriebs Steinemann. Hier machen NDR-Reporter diese Bilder. Ein Zimmer für 5 Männer. Direkt am Schlachthof müssen sie jederzeit verfügbar sein, berichten sie den Journalisten. Sie bestellen dich um 2 Uhr morgens zur Arbeit, behalten dich 3 Stunden da und dann schicken sie dich nach Hause. Dann bleibst du 2 Stunden zu Hause und dann holen sie dich wieder zum Zerlegen. Handybilder aus dem Schlachthof. Rumänen arbeiten hier als Werkvertragsarbeiter, die von anderen Firmen zur Verfügung gestellt werden. Eigentlich dürften sie nur für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt werden, arbeiten in der Regel aber genauso wie die Stammbelegschaft, nur schlechter bezahlt. Heimliche Aufnahmen vom Zahltag der Werkvertragsarbeiter am Monatsende. Das Geld wird bar ausgezahlt, ohne Quittung. Die Geschäftsführung von Steinemann will nichts damit zu tun haben, sagt sie. Werkvertragsmitarbeiter entlohnen wir nicht und überlassen diesen auch keinen Wohnraum. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat die Werkvertragsfirmen, die die Arbeitskräfte anwerben und vermitteln, jetzt ins Visier genommen.
Wir haben in 90 Objekten Durchsuchungen vorgenommen. Es besteht der Verdacht, dass hier organisiert ein Firmengeflecht eingesetzt wurde, um die Lohnzahlungen in der tatsächlichen Höhe zu verschleiern.
Das würde bedeuten, dass Steuern und Sozialabgaben über Jahre in großem Umfang unterschlagen wurden. Miserable Unterkünfte und dubiose Beschäftigungspraktiken sind kein Einzelfall. Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt seit Jahren. Mit den neuen Ermittlungen wächst nun der Druck auf die Fleischindustrie.
Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich leugnet nicht länger, dass er gedopt hat. Im Fokus räumte er ein, dass er Eigenblut von dem verurteilten spanischen Arzt Fuentes hatte manipulieren lassen. Deshalb waren Ullrich schon vom Internationalen Sportgerichtshof alle Platzierungen seit Mai 2005 aberkannt worden. Das Geständnis kommt ein halbes Jahr, nachdem der siebenfache Tour de France-Sieger Lance Armstrong Blutdoping zugegeben hatte.
Lange hat es gedauert. Lange wurde es erwartet. Jetzt also das erste Geständnis von Jan Ullrich. Ja, er habe gedopt, Blutdoping betrieben in Spanien. Betrogen aber habe er, der Toursieger von 97, nicht, so Ullrich. Die Reaktionen darauf sind deutlich.
Das Geständnis von Jan Ullrich kommt spät, es kommt auch zu spät. Und es ist wieder nur eine weitere Scheibe, die er uns auftischt. Er sollte endlich mal die ganze Wurst auf den Tisch legen.
Was hat er denn in der Substanz gesagt? Dann fällt mir auf, nichts zu Hintermännern, kein Beitrag zur Aufklärung, nichts zu Strukturen des systematischen Dopings.
Das Geständnis von Jan Ullrich ähnelt dem von Lance Armstrong vor 5 Monaten. Beide seien sie schuldig, so Ullrich jetzt, und haben beide alles gesagt?
Es hat den Anschein eines Teilgeständnisses, wie wir es auch bei anderen Sportlern in der Vergangenheit gelegentlich zu hören bekommen haben. Dementsprechend würde es mich nicht überraschen, wenn neben Blutdoping, was hier von Herrn Ullrich eingestanden wurde, auch noch andere Maßnahmen ergriffen wurden.
Es war nicht das allumfassende Geständnis, das viele in Deutschland sich von Jan Ullrich erwartet haben, ihrem Superhelden, zu dem die Öffentlichkeit und die Medien ihn nach seinem Toursieg 97 gemacht haben. Aber auch wenn er das vielleicht nie sein wollte, es bleibt weiterhin an ihm, wirklich auszupacken über die Hintergründe und die Strukturen des Dopingsystems.
Industriebrachen im nördlichen Ruhrgebiet sind von heute an Schauplatz einer Freiluftkunstausstellung. Mit einem Fest in Oberhausen wurde die Emscher Kunst 2013 eröffnet. Sie zeigt bis Oktober 30 Werke internationaler Künstler zwischen Gelsenkirchen und Dinslaken. Sie setzen sich mit dem Wandel der Emscher auseinander, in die früher die Abwässer von Millionen Menschen eingeleitet wurden und die seit den 80er Jahren renaturiert wird.
Dieser tanzende Strommast, so völlig losgelöst von seiner Funktion, oder die verspielte Brücke von Tobias Rehberger sind 2 von 30 Kunstwerken entlang der Emscher, die den Wandel durch Kultur im Ruhrgebiet symbolisieren. Die aufwendige Renaturierung der einst stinkenden Kloake soll bis 2020 abgeschlossen sein. Alle 3 Jahre kommen neue Kunstwerke hinzu.
Wir machen also hier mit der Emscher Kunst keine Kunst der Kunst wegen, sondern führen die Menschen hierher, um ihnen einfach dieses spannende, diesen spannungsreichen Raum zu zeigen.
Heute startete die erste Radtour. 100 Tage lang werden Räder ausgeliehen, Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. 80 Kilometer lang sind die Wege. Eine Art Freilichtmuseum auf 47 Quadratkilometern.
Ich finde es einfach faszinierend, was man mit der Emscher versucht wiederherzustellen, kulturmäßig, naturmäßig und auch, ja, ich denke auch tourismusmäßig.
In 1000 bunten Zelten des chinesischen Künstlers Ai Weiwei lässt es sich am Fluss übernachten. Der immer noch inhaftierte Künstler schickte eine Videobotschaft zur Eröffnung. Seine Zelte sollen viele Menschen in der Industriebrache wieder mit der Natur versöhnen. Die Emscher, früher ein geradezu gefährliches Gewässer, lädt heute wieder ein, sich an ihr niederzulassen. Stinken tut sie schon lange nicht mehr.
In der Rhön ist heute die 770 Meter lange Sinntalbrücke gesprengt worden. Die Autobahnbrücke der A7 zwischen Würzburg und Fulda war seit Jahren marode. Eine neue Brücke ist bereits wenige Meter neben der alten gebaut worden. Für die Sprengmeister war das Vorhaben deshalb eine große Herausforderung. Tausende Zuschauer wollten das Spektakel sehen. Sie mussten in mindestens 300 Meter Entfernung bleiben. Ein Leben lang auf Expedition, der Titel seiner Biografie, war sein Lebensmotto. Der Meeresforscher Hans Hass ist tot. Der Österreicher starb bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 94 Jahren in Wien. Seine Bilder und Videos von den Ozeanen zeigten einem großen Publikum ein neues Universum. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Juni.
Kühle Meeresluft bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Schauern. Das Ganze bei Temperaturen, die eher an Frühling erinnern. Die Schauer im Südosten ziehen heute Nacht ab und es klart vielerorts auf. Gleichzeitig breiten sich von Nordwesten Wolken über die Mitte hinaus aus und bringen stellenweise Regen. Morgen vor allem im Westen und Nordwesten Schauer, sonst teils Sonne, teils Wolken, Richtung Nordsee auch Gewitter. In Südbayern verdichten sich die Wolken später und es beginnt zum Teil kräftig zu regnen. Der Wind wird im Süden schwach bis mäßig, weiter nördlich auch frisch mit einzelnen starken bis stürmischen Böen. In der Nacht Werte zwischen 16 Grad an der Ostsee und 10 Grad in der Eifel. Dort morgen 14, sonst 16 bis 23, in der Lausitz bis 24 Grad. Im Südosten fällt am Montag noch gebietsweise Regen. Im übrigen Land wechseln Sonne und teilweise dichte Wolken einander ab. Auch Schauer sind unterwegs. Wechselhaft und für die Jahreszeit zu kühl geht es dann in den folgenden Tagen weiter.
Wir sind wieder für Sie da um 23.05 Uhr mit Karim Joska. Ihre Tagesthemen. Waffenhilfe. Konferenz der Freunde Syriens will Rebellen aufrüsten. Außerdem Hilflosigkeit. Fischbeck steht immer noch unter Wasser. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.